Es ist 20 Uhr.
US-Präsident Trump schimpft über Putin und droht Russland mit Strafzöllen. Der ehemalige Minister Erwin Lanz von der SPÖ ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Im Studio Andreas Lichner. US-Präsident Donald Trump ist empört über den jüngsten Vorschlag von Kreml-Chef Wladimir Putin, die Ukraine unter UN-Verwaltung zu stellen und eine neue Regierung wählen zu lassen. Er sei stinksauer auf Putin, sagte Trump, kündigte aber zugleich für die kommenden Tage ein erneutes Gespräch mit dem russischen Präsidenten an. Die russische Führung zeigt sich nach den Attacken des amerikanischen Präsidenten demonstrativ gelassen, wie Markus Müller berichtet.
Ruhe bewahren und abwarten. Diese Einschätzung des Passanten in der Innenstadt von Moskau passt ziemlich genau zur offiziellen Position des Landes. Trump sei eine Medienpersönlichkeit, sagte man. Öffentlich sage er das eine, in Verhandlungen etwas anderes. Und was er wirklich denke, wisse man nicht. Donald Trump hat sich gestern wütend über Wladimir Putin geäußert. Der sei bald nur mehr ebenso wenig glaubwürdig wie der Ukrainer Volodymyr Zelensky. Er sei wörtlich pissed off von Putin. Der Kreml zeigt sich unbeeindruckt. Putin bleibe offen für weitere Gespräche, sagt sein Sprecher Dmitri Peskov. Ein neuer Gesprächstermin der beiden Präsidenten könne, sagt Peskov, schnell und zeitnah vereinbart werden.
Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen wird Berufung gegen ihre Verurteilung einlegen, denn das verkündete Urteil, wonach Le Pen für 5 Jahre nicht für politische Ämter kandidieren darf, sei ein Schlag für die Demokratie, sagte Le Pens Anwalt. Marine Le Pen ist heute wegen Veruntreuung von EU-Geldern außerdem zu einer Haft- und Geldstrafe verurteilt worden. Der ehemalige Minister Erwin Lanz ist im Alter von 94 Jahren verstorben. Das hat seine Partei, die SPÖ, heute mitgeteilt. Lanz war in den 1970er und 1980er Jahren erst Verkehrs-, dann Innen- und schließlich Außenminister. Katja Arthofer mit einem Nachruf.
Erwin Lanz, 1930 in Wien geboren, war in der sozialistischen Jugend aktiv und dann Mandatar im Wiener Landtag und im Nationalrat. Kanzler Bruno Kreisky machte ihn in den 1970er Jahren erst zum Verkehrs- und dann zum Innenminister. In der darauffolgenden Regierung Sinowatz fungierte Lanz bis 1984 als Außenminister. Im parteiinternen Kampf um den Wiener Bürgermeistersessel ist er schließlich Helmut Zilk unterlegen. Erwin Lanz war auch als Sportaktionär aktiv, unter anderem als Handballpräsident. Nach der Politik setzte sich der Wiener für den Dialog zwischen Israelis und Palästinensern ein, etwa als Präsident des International Institute for Peace. SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler würdigt Lanz als großen Sozialdemokraten, der einen großen Beitrag zum Ansehen Österreichs beigetragen habe. Umsicht und Weitsicht im Amt attestiert auch der jetzige ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, seinem nun verstorbenen Vorgänger.
Die Polizei warnt einmal mehr vor betrügerischen Telefonanrufen, dieses Mal aus dem Spital. Und zwar wird den Opfern von angeblichen Krankenhausmitarbeitern mitgeteilt, dass ein angehöriges Kind in ein Krankenhaus eingeliefert wurde und daher für die ärztliche Versorgung eine Medikamentengebühr in bar zu entrichten ist. Aber Vorsicht, bei diesen Anrufen handelt es sich laut Polizei um Betrug. Die Ermittler raten daher, man soll derartige Telefonate sofort abbrechen und sich bei der nächsten Polizeidienststelle melden. Das waren die Nachrichten und damit zum Wetter.
Bis zu 20 cm Neuschnee fallen diese Woche noch im Hochgebirge. Durch die großen Mengen der letzten Tage bleibt die Lawinensituation vorerst aber kritisch. Im Bereich der Hohen Tauern gilt sogar Lawinenwarnstufe 4 von 5. Morgen gibt es nur noch von Nordtirol bis ins Mostviertel nachlassenden Regen, ab 800 Meter Schneefall. Sonst erwartet uns ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dazu teils kräftiger Nordwind und Höchstwerte von 4 bis 14 Grad. So viel zum Wetter von Simon Kühldorfer.
Radio Kärnten, Streitkultur.
Wie problematisch sind Handys im Unterricht und wie sinnvoll sind Verbote, die jetzt intensiv von der Politik angegangen werden? Darüber wollen wir heute mit Ihnen gemeinsam sprechen unter dem Motto Verbotszone Schule, wenn das Handy zum Problem wird. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei der ORF Kärnten Streitkultur. Bernd Radler begrüßt Sie dazu ganz herzlich. Und wie es die langjährige Tradition in dieser Sendung vorgibt, möchte ich auch bei meiner Premiere damit nicht brechen, dass Sie sich alle hier im Studio persönlich vorstellen. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen ganz links bei der Dame, damit wir uns auch ein bisschen gewöhnen können an ihre Stimmen hier im Studio. Bitte schön.
Guten Abend, mein Name ist Caroline Roth-Ebner. Ich bin Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Klagenfurt und ich finde handyfreie Zonen an den Schulen gut und wichtig. Kinder brauchen Raum und Zeit zum ungestörten Arbeiten, Lernen, aber auch für das soziale Miteinander. Und dennoch muss aber der Umgang mit digitalen Medien in der Schule im Unterricht Berücksichtigung finden. Und ich denke, diese beiden Aspekte lassen sich auch durchaus miteinander vereinbaren.
Machen wir gleich beim Sitznachbar weiter.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Heimo Senger. Ich bin Schulleiter am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach St. Martin. Und ich plädiere für einen breiten Diskurs, weil wir eigentlich eine kulturelle Weiterentwicklung brauchen, nämlich insofern, dass wir Medienkompetenz, Kulturraumkompetenz mit dem Handy und auch die Berufswelt gut integrieren. Und dieser Diskurs muss sehr breit geführt werden. Das braucht einen gesellschaftlichen Konsens dazu.
Dafür nehmen wir uns heute Zeit. Bitte schön.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Elisabeth Wankert. Ich bin Schulleiterin an der Volksschule 9 und Volksschule 10 in Klagenfurt in Waldmannsdorf. Ja, ich glaube, es wird heute ganz wichtig und interessant zu diskutieren, eben genau diesen Dissens zwischen einerseits Handyverbot in der Schule, Sinn und Nutzen und auf der anderen Seite doch den verantwortungsvollen Umgang mit Medien, mit Handys, den die Kinder von klein auf, Kindergarten, von Schule an und dann auch natürlich weiterführend fürs Leben erlernen sollen.
Machen wir gleich mit der Jüngsten der Runde weiter, bitte schön.
Guten Abend, mein Name ist Nina Struger, ich bin AHS-Landesschulsprecherin und somit Vertreterin von allen 70.500 Schülerinnen und Schülern aus Kärnten, gleichzeitig einer der Schülerunion. Und ich finde, ein Verbot ist prinzipiell nie eine Lösung, dadurch schiebt man das Problem auf die Seite, statt es wirklich anzugehen.
Bitte, machen wir gleich weiter.
Stefan Sandrisser, ich bin der Vertreter der Lehrerinnen, deiner Schülerinnen, auch unter anderem im Pflichtschulbereich, Personalvertreter und Gewerkschaftschef der Pflichtschullehrerinnen. Und ich bin sehr froh darüber, dass das Thema Handy mal so in den Fokus rückt, jetzt an das einmal breit zu diskutieren, das Lieblingskommunikationsmittel, scheinbar unverzichtbar für Jung und Alt und doch Störenfried in Familien, Störenfried in der Schule. Und ich glaube, es braucht schon Regeln und es braucht vor allem einen Diskurs darüber, wie geht man sinnvoll damit um?
Bitteschön.
Astrid Liebhauser, bin Kinder- und Jugendanwältin hier im Land. Und wenn ich jetzt zu dieser Runde angehört habe schon, muss ich sagen, ich bin auch Elternvertreterin, dass man diesen Teil der Schulpartner vielleicht auch noch kurz abdecken. Aber in erster Linie bin ich hier als Kinder- und Jugendanwältin eingeladen worden. Ich bin auch froh, dass wir jetzt doch in einer sehr, ich denke, in einer sehr sachlichen Art und Weise über die Handynutzung in der Schule sprechen. Ich freue mich auf eine Diskussion, die so in mehrere Ecken hineinleuchtet. Ich glaube, es ist weder gut, alles zu verdammen, noch alles aufzumachen. Es ist Zeit, dass wir ernsthaft drüber reden und schauen, wie wir hier gemeinsam zu guten Lösungen kommen.
Das wollen wir heute angehen in der ORF Kärnten Streitkultur. Ihnen allen schon Dankeschön fürs Kommen hierher ins Studio. Und Sie zu Hause sind natürlich wieder aufgerufen, wie immer in der Streitkultur mitzudiskutieren unter der Telefonnummer 0463 500 300. Kollege Christian Doblitsch wird Ihre Anrufe entgegennehmen und ein wenig bündeln und dann hier ins Studio herein durchstellen. Und wenn Sie sich nicht trauen anzurufen, dann können Sie gerne ein E-Mail schreiben, auch gerne anonym unter kärnten.streitkultur@orf.at. Fangen wir doch gleich mal damit an, was schon fix ist. In den Kärntner Volksschulen, da gilt seit Februar ein generelles Handyverbot, eine Regelung, die vorher eigentlich schon viele Schulen hatten, muss man dazu sagen. Aber jetzt gibt es eben auch diesen rechtlichen Rahmen dafür. Frau Wankert, Sie leiten gleich zwei Volksschulen, haben Sie gesagt, die Volksschule 9 und die Volksschule 10 in Klagenfurt-Waidmannsdorf. Wie handhaben Sie das? Das gibt es bei Ihnen schon länger auch, das Verbot, haben Sie gesagt.
Ja, das ist richtig. Also wir haben das Handyverbot und das Smartwatch-Verbot und die Nutzung von digitalen Medien schon lange, also seit vielen Jahren, in unserer Hausordnung festgelegt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir es in der Volksschule noch relativ einfach haben. eben so ein Verbot auszusprechen, weil naturgemäß Kinder in diesem Alter noch nicht so den großen Umgang mit den Handys haben. Wir beobachten schon, dass immer mehr Kinder, vor allem dann in den dritten und vierten Schulstufen, mit Handys, Smartwatches in die Schule kommen. Es kommt auch vereinzelt zu Problemfällen, wo es dann in weiterer Folge zu Gesprächen mit den Kindern, mit den Erziehungsberechtigten kommen muss, eben um dann auf dieses Handyverbot wieder hinzuweisen. Aber im Großen und Ganzen sind wir noch ein geschützter Bereich. Und als solchen verstehen wir uns auch in der Volksschule, dass wir den Kindern eben zwischen 6 und 10 Jahren, das ist das Alter, in dem sie bei uns sind, doch noch einen Schutzraum bieten können, wo die Kinder guten Gewissens das Handy zu Hause oder abgeschaltet in der Schultasche lassen können. Also wir sehen, dass die Kinder diese Abhängigkeiten und diesen Drang, immer wieder ins Handy zu blicken, in der Volksschule noch nicht haben, wie man das oft natürlich bei älteren Kindern, die dann in die Mittelschule oder in die AHS oder BHS gehen, eben das brauchen. Gell?
Sie haben Problemfälle angesprochen, wenn ich kurz nachhaken darf. Was sind Problemfälle? Was gibt es da für Streitereien dann mit den Eltern oder mit den Schülern?
Also mit den Schülern eher weniger. Wenn wir Schüler mit Handys eben entdecken oder aufdecken, dann sprechen wir mit den Schülern. Meistens bleibt es bei einem Gespräch. Wenn das Problem dann sich weiterentwickelt, ist es dann so, dass natürlich Eltern und Erziehungsberechtigte dann natürlich ihr Kind in den Schutz nehmen und sagen, ja, wir brauchen eben dieses Handy für unser Kind, damit wir es erreichen können, damit wir jederzeit sehen können, wo sich unser Kind befindet. Also es gibt ja da diese Ortungsdienste, mit denen Eltern praktisch und Erziehungsberechtigte arbeiten. Wir können aber dann in Gesprächen die Eltern beruhigen, dass das nicht notwendig ist, eben diese Ortungsdienste irgendwie einzusetzen, weil wenn irgendetwas mit dem Kind in der Schule ist oder das Kind etwas benötigt, dann rufen wir von der Schule an. Wir haben auch ein zusätzliches Sicherheitsnetz bei uns in der Schule installiert. Das heißt, wenn ein Kind bis 8 Uhr nicht in der Schule ist, bekommen wir im Sekretariat oder in der Direktion eine Meldung von jeweiligen Lehrer, der in der ersten Stunde in der Klasse ist. Und es wird dann angerufen, dass das Kind eben nicht in der Schule ist und wo es sich befindet. Also ich glaube, da können wir die Eltern schon gut beruhigen, dass es jetzt nicht notwendig ist, ein eingeschaltetes Handy oder ein eingeschaltetes Smartwatch mitzuführen.
Man ist sicher in den Kärntner Volksschulen aufgehoben. Stefan Sandrisser, Sie sind nicht nur Lehrervertreter, der Pflichtschullehrer, sondern auch politisch aktiv im Kärntner Landtag für die SPÖ. Und gerade Daniel Fellner von der SPÖ hat das als Bildungsreferent vorangetrieben, dieses Volksschulverbot. Aber es war eigentlich eh schon überall geregelt. War das eigentlich noch notwendig, das zu regeln? Oder braucht so einen Rahmen, um dann zu sagen, okay, der Gesetzgeber sagt auch, es ist nicht gut für Ihr Kind?
Ich glaube, die Schilderungen von Frau Direktor Wankert waren sehr wichtig jetzt. Die Schulen haben über die Schulpartnerschaft, über die Hausordnung die Möglichkeit, das eindeutig zu regeln. Und das passiert auch, also mir ist keine einzige Volksschule in ganz Kärnten bekannt, die das nicht so geregelt hat und auch keine einzige Mittelschule. Und egal vom Alter her geht das bis zur Matura, dass über die Schulgemeinschaftsausschüsse auch diese Regelungen stattfinden können. Dann gibt es aber dennoch auch Eltern, die auf vielfältige Art und Weise diese Regelungen umgehen. Und es gibt natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die diese Regelungen umgehen. Und insofern war das, glaube ich, von der Politik her ein ganz deutliches Signal, dass das ernst zu nehmen ist, dass auch die Politik diese Forderung aufstellt und eine Verstärkung praktisch damit der schulischen Regelungen, die ja sehr oft von Eltern auch nicht so ernst genommen werden. Und Ich glaube, die Öffentlichkeit ist damit auch sensibilisiert worden auf diese Thematik und das war der Beginn. Wir diskutieren inzwischen bereits über einen Handyführerschein, analog dem Taschengeldführerschein. Wir diskutieren auch über die Verantwortung der gesamten Gesellschaft. Also insofern war das Handyverbot durch Bildungsreferent Daniel Fellner ein wichtiges Signal, dass diese Thematik für die Politik und ich glaube für uns alle unbedingt zu behandeln ist. Und Anstoß dazu war das Handyverbot. Ein Verbot ist immer Anstoß zu Diskussionen.
Frau Roth-Ebner, kommen wir zu Ihnen. Sie sind Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Klagenfurt. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, über ein Verbot für Handys an Volksschulen braucht man eigentlich gar nicht diskutieren, wenn wir ehrlich sind. Warum denn nicht?
Ja, weil die Volksschülerinnen und Volksschüler ja kaum noch ein Handy haben, wobei die neuesten Zahlen ja sagen, dass das jetzt schon mit 9 Jahren losgeht, wo es vor 4 Jahren noch mit 10 Jahren war, als der Durchschnitt der Kinder ihr Handy bekommen hat. Das heißt, ich glaube, das wird jetzt nach und nach stärker in die Volksschulen auch kommen, das Thema. Aber ich denke, ein Verbot an Volksschulen, also die Sinnhaftigkeit dessen darf nicht angezweifelt sein oder werden, weil die Kinder brauchen da ihren geschützten Raum, wie die Frau Wankert ja schon gesagt hat, und der ist durchaus zu respektieren. Ich würde aber auch dieses bundesweit anvisierte Verbot bis zur 8. Schulstufe für sinnvoll erachten, um den Kindern und Jugendlichen das konzentrierte Lernen zu ermöglichen und um auch in den Pausen das soziale Miteinander zu fördern, das so wichtig ist für eine gedeihliche Entwicklung von Jugendlichen. Es sind in den Gesetzesentwürfen und auch in dem Kärntner Erlass Ausnahmen definiert. Also es kann niemand mit dem Argument kommen, wir lernen den Umgang mit digitalen Medien nicht mehr, wenn das Handy im Handy safe verwahrt ist, weil man holt es dann raus für den gezielten Unterricht, von mir aus im Fach digitale Grundbildung oder in anderen Fächern oder auch einmal um etwas zu recherchieren. Und auch für medizinische Notfälle gibt es diese Ausnahmen, zumindest im Bundesgesetzentwurf oder eben für Bustickets, die dann am Handy sind, und auch bei Schulausflügen, dass man eine bestimmte Zeit auch das Handy bekommt, um eben die Eltern anrufen zu können oder vielleicht die wichtigsten Freundinnen und Freunde. Also ich sehe das relativ unaufgeregt. Die Kollegin Struger hat schon recht, also Kollegin, Entschuldigung, aber Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, ein Verbot ist irgendwie eine schlechte Wortwahl. Ja, ich habe jetzt gesucht in den Erlässen und Gesetzesentwürfen, da steht tatsächlich auch irgendwo immer Verbot dabei. Regelungen, verpflichtende Regelungen, vielleicht klingt das besser, aber es ist ja auch nur ein Etikett. Es gibt diese Ausnahmen und gerade die Umfrage der Schülerunion zeigt ja, auf die kommen Sie wahrscheinlich noch zurück, dass selbst die Schülerinnen und Schüler da nicht massiv dagegen sind, zumindest im Pflichtschulbereich, bis zur 8. Schulstufe zumindest. Also von daher.
Jetzt hört man schon raus, man muss auch ein bisschen die Eltern wahrscheinlich in die Pflicht nehmen, weil ein 9-jähriges Kind wird sich kein sündteures Smartphone kaufen. Eine Smartwatch ist dann das andere. Kommen wir zu Astrid Liebhauser. Sie sind in einer Doppelrolle heute da, haben Sie schon gesagt, als Kinder- und Jugendanwältin, aber auch als Elternvertreterin. Sind da die Eltern oft ein bisschen übervorsichtig, auch wenn man so betrachtet? Sie schützen ja auch die Rechte der Kinder und Jugendlichen. Aber wenn man jetzt so ein Verbot braucht, damit die Eltern das Kind nicht kontrollieren, wenn es rechnet und schreiben lernt in der Volksschule, ist wahrscheinlich bei den Eltern auch irgendwie ein Handlungsbedarf gegeben, oder?
Was ich denke, gerade was die Volksschule betrifft, ist das eine Grenze, vielleicht sagen wir so, ja, kein Verbot, sondern es ist eine Grenze, die in erster Linie wahrscheinlich schon den Eltern was sagt. Ja. Das erleben wir schon auch immer wieder in den Anfragen, also bei uns im Büro, in der Kinder- und Jugendanwaltschaft, dass für einige Eltern schwer auszuhalten ist, dass ihre Kinder nicht immer erreichen können. Das geht jetzt gar nicht nur so um den Vormittag, auch das kann ein Thema sein. Es geht dann auch um Schulveranstaltungen, wo es Reglementierungen für den Handygebrauch gibt, wo es dann am Skikurs vielleicht nur eine Stunde gibt, oder es gibt Schulen, die geben ganz klar vor, dass das Handy gar nicht mitgenommen wird. Und das erleben wir, ja, das erleben wir dann schon immer wieder, dass Eltern sich damit sehr schwer tun. Gar nicht in erster Linie die Kinder. Das, da müsste man wahrscheinlich wirklich, und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt drüber reden, dass da so ein gesellschaftlicher Diskurs wird, hoffentlich veräppt er auch nicht gleich wieder, dass wir uns fragen, wie sehr das Handy unsere Kommunikation bestimmt und wie sehr wir uns mit dem Handy nicht nur Sicherheit geben, sondern auch ja gegenseitig überwachen, wie sehr das notwendig ist oder wo es vielleicht gar nicht notwendig wäre. Es hat ja auch was mit Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit zu tun. Das sind alles so Themen, die mir dazu einfallen.
Ein Appell für ein Stück weit Vertrauen auch an die Kinder, oder?
Vertrauen aufbauen, Kindern auch etwas zutrauen. Die finden in der Schule vom Klo ins Klassenzimmer und wieder zurück. Das muss ich nicht mitschauen am Handy. Man kann mit den Schülern, das hat man früher ja auch so gemacht, den Schulweg einlernen und ihnen dann auch zutrauen, dass sie das schaffen. Also es geht mehr, als man das vielleicht am Anfang glaubt. Es ist wirklich so ein Appell, dass man wieder ein bisschen loslässt. Ja. Und nicht immer das Handy dazu braucht.
Das Volksschulthema haben wir kurz gestreift. Kommen wir auf die Bundesebene, wo wir die Diskussion dann in großer Runde aufmachen. Das Handyverbot ist ja jetzt auch auf der Agenda der Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS und soll eben deutlich weitergehen als dieses Kärntner Verbot. Bis zur 8. Schulstufe hinauf soll es im Mai in Kraft treten, also in Volksschulen, neuen Mittelschulen und eben auch in der Unterstufe im Gymnasium. Christoph Wiederkehrt, der neue Bildungsminister von den NEOS, spricht vom Konzentrationskiller-Handy. Haben Sie auch kurz angesprochen vorhin. Da will jetzt Nina Strucker ins Boot holen, Landesschulsprecherin für die AHS, also die Unterstufe, ist eben von dem Verbot jetzt in ihrem Wirkungsbereich unmittelbar betroffen. Ist es wichtig, dass das jetzt eingeführt wird, auch in Ihrem Bereich? Also Sie haben ja vorher gesagt, eher das Verbot wird kritisch gesehen.
Ja, genau. Also wie gesagt, wir finden ein Verbot ist prinzipiell nie die Lösung. Vor allem ist es ja auch so cool, dass wir kennen die Schulautonomie, die leidet darunter total, dass es jetzt ein generelles Verbot gibt. Und es gibt hier auch verschiedene Situationen und verschiedene Schwerpunkte von gewissen Schulen. Und da ist es halt wichtig, dass die Schule dann eben individuell entscheidet und dann situationsbedingt entscheidet. Und ich verstehe auch sehr, dass in der Sekundarstufe 1 ein Verbot da jetzt wichtig ist oder darüber gesprochen wird. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach ein Verbot nie sinnvoll. Und einfach, weil verschiedene Schulen verschiedene Situationen haben und so sollte man es auch handhaben.
Sie haben belastbare Zahlen für uns mitgebracht, genau. Das ist sehr wichtig. Ich dürfte die Regie bitten, dass wir uns das kurz anschauen. All jene, die via Internetstream mit dabei sind, wir haben Grafiken vorbereitet. Und für alle, die via Radio mit dabei sind, können wir das gerne auch ein bisschen vorlesen. Schauen wir kurz rein. Sie haben 1528 Schülerinnen und Schüler befragt. Genau. Und da ist herausgekommen, dass die Handynutzung im Unterricht durchaus verbreitet ist. 11% sagen, dass die Handynutzung im Unterricht sehr häufig passiert. 29% sagen, dass sie gelegentlich passiert. 44% sagen, dass selten das Handy aus der Tasche herausgeholt wird, um irgendwas zu machen im Unterricht. Und 16% sagen, dass sie das Handy überhaupt nie verwenden im Unterricht, wenn es stimmt. Ist das Ihr Stimmungsbild, das Sie auch mitnehmen aus Ihrer Klasse, wenn Sie links und rechts schauen, in etwa?
Ich würde sagen, ich gehe in die 8. Klasse in einer AHS und wir sind alle so kurz vor der Matura. Und da ist es eben auch wichtig, dass man das eben altersbedingt handhabt. Und auf jeden Fall in meiner Klasse ist es so, dass die Personen selten das Handy verwenden, aber einfach weil wir jetzt dann so kurz vor der Matura stehen und da setzen wir halt eben auf Eigenverantwortung, weil es ist ja dann jeder selber überlassen, ob er jetzt an die Matura machen will oder nicht. Es gibt ja trotzdem auch andere coole Möglichkeiten, wie die Lehre zum Beispiel. Und dementsprechend sehe ich das vor allem in der Oberstufe weniger als Problem, wenn man eben dann nach der 9. Schulstufe da freiwillig sitzt und sich dann auch für den Weg entschieden hat.
Sie haben die Schulautonomie schon angesprochen, das führt mich zum Heimo Sänger vom Gymnasium St. Martin in Villach. Die Verbote waren möglich für die Schulen, Sie haben sich aber gegen ein Verbot entschieden, haben Sie mir im Vorgespräch verraten, weil es einfach nicht machbar war. Warum denn nicht? Warum sind Sie ausgeschert und haben gesagt, na, ich mache jetzt kein Verbot?
Ja, wir haben das sehr breit diskutiert in der Schulgemeinschaft und auch im Lehrkörper. Und bei uns war die Sache so, dass einfach das Überwachen in einem sehr großen Schulhaus mit rund 1300 Schülerinnen und Schülern einfach total schwierig ist. Und das Handy ist ja natürlich fixer Bestandteil unseres Lebens geworden. Und wir nutzen das Handy vom Heraussuchen von Zugabfahrtszeiten, Verspätungen, E-Commerce und Co. Da ist es natürlich in der Schule sehr, sehr schwer, hier das Verbot zu überwachen. Uns geht's auch, und da bin ich ganz bei den Meinungen der Runde, um ein positives Besetzen des Themas. Es ist ja nicht so, dass wir gar keine Regelungen haben, sondern wir haben ja sehr wohl auch eine Hausordnung, wo wir sogar einen eigenen Punkt zur Handynutzung gemeinschaftlich vereinbart haben in der Schulgemeinschaft. Und dort steht etwa drin, dass wir in den Pausen natürlich auf persönliche soziale Beziehung setzen wollen und den Handyeinsatz reduziert natürlich wahrnehmen. Aber dort, wo es halt natürlich irgendwie wichtig ist, soll es eben nicht verboten sein, weil wir das Verbot eh nicht vollziehen können. Diese positive Sensibilisierungsarbeit und auch das Aufbauen von Eigenverantwortung im Umgang mit den neuen modernen technisch-digitalen Geräten, das ist uns zentral. Und das ist aber auch die Herausforderung, sage ich, für die Schulgemeinschaft, weil natürlich wir auch sehen, dass Eltern große Herausforderungen haben. Ich habe gerade vor 14 Tagen einen Elternfeedback-Abend gehabt, wo sich die Eltern natürlich so ein Verbot oft dringend wünschen. Und daher ist so ein Diskurs wichtig, weil wir als Schule sind es ja nicht, die das Handy den Kindern kauft, sondern das machen ja die Eltern in erster Linie und jetzt, wie wir hören, in letzte Zahlen mit 9 Jahren schon. Und die Schule bekommt dann sozusagen eine Aufgabe, dass wir mit dieser Nutzung dann entsprechend umgehen. Und vielleicht ein letzter Satz noch dazu. Ich habe vorher von einem Kulturwechsel gesprochen, den wir brauchen. Und ich meine damit, dass wir einerseits in einer hochdigitalisierten Gesellschaft leben und die Berufsbilder der Zukunft ohne Digitalisierungskompetenzen ganz schwer auskommen, aber natürlich die Digitalisierung, Handy, KI und Co. bei uns in Lichtgeschwindigkeit vorbeirauscht und wir als Gesellschaft eigentlich sehr überfordert sind im Moment, wie wir diese rasche, sehr schnelle digitale Entwicklung auch gut einbetten in unser Leben. Und deswegen meine ich, ist der Kulturwandel irgendwie so wichtig, dass wir darüber nachdenken, und zwar gemeinsam in der Schulgemeinschaft oder auch in der Gesellschaft ganz breit, wie können wir ein vernünftiges Modell entwickeln und das auch gemeinsam leben. Und da kommt uns als Erwachsenen auch eine Vorbildfunktion zu. Und diese Vorbildfunktion, die beginnt dort, wo wir, wenn wir ehrlich sind, in ein Restaurant gehen zum Beispiel und bei einer Familienfeier am Mittagstisch sitzen und dort alle, die Erwachsenen auch, sozusagen in ihren sozialen Medien und mit den digitalen Endgeräten praktisch arbeiten. Und die Kinder sehen das. Die sind sozialisiert worden in eine Kultur des Entertainments, sage ich mal, mit 9. Und wir haben jetzt die Aufgabe, auch einen anderen Aspekt, einen sehr wertvollen Aspekt der digitalen Endgeräte in den Blickpunkt, in den Fokus zu rücken, nämlich, dass man die digitalen Endgeräte auch als wichtiges technisches Gerät fürs Lernen, fürs kompetenzorientierte selbstständige Lernen verantwortlich bewusst einsetzt. Und da müssen wir hin.
Zurück noch mal kurz zum Verbot, Herr Sänger. Sie haben gesagt, das ist schwer umsetzbar in Ihrer Schule. Aber jetzt gilt es dann ab 1. Mai für die Unterstufe. Wie werden Sie es umsetzen? Gibt es dann keine wirklichen Mittel für das Umsetzen oder muss man dann eine Lösung finden?
Sieht ja auch Ausnahmen vor. Es ist ja so, dass jede Schule autonome Spielräume hat und das ist auch gut so, weil es ist ja so ein bisschen wie Gas geben und bremsen gleichzeitig. Auf der einen Seite sollen wir die digitalen Endgeräte für den Lernprozess und den Kompetenzerwerb nutzen, auf der anderen Seite verbieten. Und das kann eigentlich nur über Sensibilisierungsarbeit erfolgen. Und wir werden natürlich den Diskurs auch führen und es kann auch sein und die Zahlen, die decken sich ja auch hier recht gut mit den Einschätzungen an meiner Schule, dass vor allem die jüngeren Kinder das digitale Endgerät oder die Handys noch nicht so intensiv nutzen müssen und ich vergleiche es eigentlich immer wie mit dem Führerschein im Straßenverkehr. Wir brauchen ja, um Verkehrserziehungskompetenz oder Kompetenz im Verkehr aufzubauen, hier auch einen längeren Zeitraum und wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, dass Kinder gleich oder Jugendliche Jugendliche mit 18 in früheren Jahren als 18 den Führerschein machen, sondern dass sie halt auch im Vorfeld entsprechende Trainings machen. Und da komme ich auf die Elterndimension auch hinzusprechen. Dort, wo die Eltern ein gutes Gefühl haben, indem sie selbst mit ihren Kindern den Führerschein im Straßenverkehr machen und dann wissen, wie kompetent sind denn die Kinder eigentlich im Straßenverkehr. Da haben alle Eltern und Erziehungsberechtigten ein gutes Gefühl. Und sowas würde ich mir auch im digitalen Bereich wünschen. Und der Stefan Sandrieser hat das ja schon angesprochen, digitaler Führerschein oder so etwas in diese Richtung. Also wir brauchen eine Einbettung in der Schulgemeinschaft, dass auch die Erziehungsberechtigten ein gutes Gefühl haben, wie ihre Kinder mit der Medienkompetenz klarkommen. Und da habe ich die Sorge im Moment, dass das nicht gegeben ist. Und da müssen wir ansetzen. Und da werden wir auch als Schule natürlich einiges zu leisten haben.
Das werden wir später noch deutlich vertiefen. Schauen wir ganz kurz noch einmal auf die Zahlen, die die Frau Strucker für uns mitgebracht hat, damit Sie auch zu Hause wissen, von welchen Zahlen wir hier sprechen. Wenn wir schauen auf die Handyverbote in der Volksschule, wenn es dann die Regie auch einspielt für unsere Streaming-Zuschauer, dann sieht man 88% sind für ein Handyverbot in der Volksschule und nur 12% gegen ein Handyverbot in der Volksschule. Da wurden 1.528 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vorwiegend aus der Oberstufe, muss man dazu sagen, befragt. Dann schauen wir kurz in die Sekundarstufe. Da sind alle 10- bis 14-Jährigen. Da sagen 53% Ja zu einem Handyverbot und 47% Nein. Und dann merkt man ein krasses Gefälle in die andere Richtung, wenn es um die Oberstufe geht, wenn es um alle zwischen 14 und 18 geht. Da heißt es dann 12% Ja zu einem Handyverbot und 88% Nein zu einem Handyverbot. Frau Strucker, das ist natürlich ein bisschen ein verzerrtes Bild, müssen wir dazu sagen, wenn man nur die Oberstufe fragt.
Genau,
oder?
Also prinzipiell hat man da eben die Oberstufe befragt und primär haben da Leute abgestimmt oder die Umfrage ausgefüllt, die was in eine AHS-Oberstufe gehen. Dementsprechend, das spiegelt jetzt sicher nicht die Meinung von den ganzen Kärntner Schülerinnen und Schülern wider, aber es liefert auf jeden Fall ein ungefähres Grundbild, wie sich die Meinungen, in welche Richtungen die sich bewegen.
Da können wir dann wissenschaftliches Arbeiten noch vertiefen mit Frau Roth-Ebner. Ich habe gehört, wir haben noch zwei Anruferinnen oder Anrufer in der Leitung. Ich bitte, die einzuspielen.
Mein Name ist Dr. Holl. Meine Frage ist in der Runde, warum eigentlich gerade zum jetzigen Zeitpunkt dieses Thema so hoch stilisiert wurde. Das Ganze geht ja schon 15 Jahre zurück. Ich bin selber Gutachter gewesen und weiß von den wissenschaftlichen Untersuchungen von Professor Spitzer in Ulm, der ursprünglich ein Verbot wollte bis 16 Jahre. Und das wurde dann gewissermaßen in den Diskussionen, die in Deutschland geführt wurden, hämisch übergangen. Und plötzlich jetzt eben vor kurzem hat dem Apple dieses Verbot neu ausgesprochen aus bestimmten Gründen und wollte in der Runde das zu bedenken geben, dass das nicht zufälligerweise heute gerade so nach oben gespült wird.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Herr Unterweger Anton. Meine Meinung wäre die, wenn in der Schule was ist, dass die Eltern verständigt werden müssen, dann sollen die Lehrer die Eltern anrufen. Und wenn es verkehrt geht, dass die Eltern wirklich was brauchen von den Kindern, dann müssen die Eltern heute die Schule anrufen. Die Handy in der Schule, das ist nicht das Richtige.
Dankeschön für Ihre Anrufe. Unter 0463 500 300 können Sie sich jederzeit wieder beim Kollegen Christian Doblitsch melden, der Sie dann durchstellt. Ganz kurz zum Stefan Sandrieser, der hat schon aufgezeigt während den Wortmeldungen, bitte.
Die Anruferinnen jetzt an, oder die Anrufer, die beiden, und da die Diskussion hat ja schon gezeigt, dass dieses Handyverbot so viele Ebenen ausgelöst hat. Ich bin nicht ganz bei der Nina Struger, dass in der Oberstufe den Schülern es freistehen muss, das Handy verwenden zu können, weil sie müssen ja nicht die Matura machen, wenn sie nicht wollen. Ich glaube, wenn wir wirklich über das Handy als störenden Unterricht, also als störenden Gegenstand für den Unterricht reden, dann gibt es nur eines, eine konsequente Handhabung durch die Schulen. Weil in jedem Fall, egal ob das Kind 6, 13 oder 17 ist und in welcher Klasse sich befindet, ein Handy, das am Tisch liegt oder griffbereit unterm Tisch in der Lot liegt, ist immer störend und lenkt ab. Jeder, jede von uns weiß das, egal wo man sitzt, wo man ist, wenn man am Handy erreichbar ist oder selber drum herumtippt, ist man abgelenkt. Das soll die Schule nicht und in der Realität ist es auch so, dass viele Schulen da Regelungen haben. Der zweite Bereich ist der, und ich glaube, über den sollten wir auch reden, und das war auch die Frage des Anrufers. Was ist der Grund, warum wir jetzt über das Handyverbot so intensiv diskutieren? Das sind ganz einfach die Auswirkungen, die inzwischen spürbar werden in den Familien, in unserer Gesellschaft und die ein bisschen Sorge bereiten. Und das hat auf jeden Fall zugenommen durch eine frühere Handynutzung, durch eine intensivere Handynutzung und durch die Gefahren, die für uns alle auch erkennbar geworden sind durch Fake News, aber auch durch die Auswirkungen der digitalen Welt. Insofern ist das Handy ja nur ein Mittel, um in diese digitale Welt einzutauchen. Und auf den Ebenen müssen wir, glaube ich, dann auch diskutieren.
Ja, bitte.
Und ich glaube auch, dass das Problem Handy jetzt nicht mit Verboten lösbar sein wird. Ich glaube, da geht es tiefer hinein in die gesellschaftlichen Strukturen. Da geht es um Vorbildwirkungen, da geht es um Haltungen, da geht es um Werte. Was ist mir jetzt als Erwachsener wichtig, was möchte ich dem Kind, dem Jugendlichen mitgeben? Das eben so wie es in der Runde eigentlich schon mehrmals angedeutet wurde, ganz wesentlich ist die Vorbildwirkung der Eltern, ganz wesentlich ist es auch natürlich in der Schule die Vorbildwirkung der Lehrer, und ich denke, es wird sich auch im privaten Umfeld einiges ändern müssen, was eben jetzt Handynutzung betrifft. Ja, ich denke da so an handyfreie Zeiten zu Hause, handyfreien Mittagstisch, das Handy ausschalten am Abend, dass man einfach ins Gespräch kommt. Und wir erleben das auch in der Schule immer wieder, dass Kinder berichten, vor allem wenn wir so Gespräche führen, wenn irgendwelche Vorfälle waren in der Schule, dann kommt man klarerweise irgendwie auch ins Gespräch, ja, wie geht's dir? Und man möchte irgendwie draufkommen, was hat dein Kind veranlasst, dieses und jenes zu tun oder eben nicht zu tun. Und wir stellen sehr oft fest, oder ich stelle sehr oft fest in diesen Gesprächen, dass Kinder erzählen, ja, zu Hause oder in meiner Freizeit, ich habe das Handy, ich habe meine digitalen Medien, ich habe meine die WhatsApp-Gruppen, und leider Gottes stellen wir auch fest, dass Kinder mit Elternteilen konfrontiert sind, die auch einen Großteil ihrer Freizeit an digitalen Medien verbringen. Ich möchte das aber nicht generalisieren, das möchte ich betonen. Es gibt viele Eltern, ich will auch nicht, dass da Eltern, die Eltern da jetzt im Studio die Sündenböcke werden. Ich denke, es ist die Verantwortung von uns allen, Vorbildwirkung zu zeigen, umzudenken, nachzudenken, wie kann ich ein Handy, ein digitales Gerät verantwortungsvoll und wann einsetzen?
Kurz noch zum Anrufer, der gemeint hat, die Eltern sollen mit der Schule kommunizieren und die Schule mit den Eltern, aber nicht mit den Schülern. Wie läuft das bei Ihnen, wenn sich ein Kind verletzt im Turnunterricht, wird wahrscheinlich die Schule die Mama anrufen und sagen, das Kind hat sich verletzt, oder?
So ist es, genau.
Also es funktioniert ja jetzt schon so.
Der Klassenlehrer ruft entweder direkt die Eltern an oder gibt eine Meldung in der Direktion oder im Sekretariat und die Eltern werden umgehend verständigt.
Und kurz noch zu meinem Roll, weil da irgendwie mitgeschwungen ist, dass wir von wem vorgeschrieben bekommen, welches Thema wir machen. Mhm. Wir suchen die Themen als Redaktion völlig unabhängig aus. Das ist der große Vorteil, wenn man beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Frau Struger, Sie haben sich vorhin schon gemeldet.
Ja, auf jeden Fall wollte ich noch einmal betonen, was Herr Sänger schon gesagt hat, dass das Thema Handynutzung eine Riesenherausforderung ist, aber auf jeden Fall eine Chance. Und was auch noch ist, ist, dass in der Oberstufe, irgendwann hat man ein gewisses Alter erreicht und man wird ja selbst von Österreich immer anders behandelt, altersbedingt eben. Und man kann eben Leuten, die was auch schon ein bisschen älter sein, mehr zutrauen. Und dementsprechend ist es eben so wichtig, dass man in der Oberstufe eine Verantwortung setzt, weil wir sitzen da trotzdem alle freiwillig und ein Handy ist auf jeden Fall ein störender Faktor und deshalb, also kann ein störender Faktor sein und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir Schülerinnen und Schüler lernen, wie wir damit umgehen, welche Gefahren das Handy mit sich bringt, aber auch welche Möglichkeiten und vor allem auch Möglichkeiten für unseren beruflichen Weg und weil es einfach ein riesengroßer Teil auch in unserem Berufsalltag sein wird, weil wir Menschen müssen auch wir gehen mit der Zeit und so muss es auch unser Bildungssystem und auch die Dinge, die wir in der Schule lernen. Und dementsprechend ist es ja genauso wichtig, dass wir darüber aufgeklärt werden, aber nicht nur wir Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Eltern, damit sie ihren Kindern auch einen sinnvollen Handyumgang auch mitgeben können, weil es hilft nicht viel, wenn's die Schülerinnen und Schüler dann in der Schule richtig handhaben, aber dann daheim ist wieder alles anders. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch die Eltern da lernen, wie man wirklich mit den Handys umgeht.
Frau Roth-Ebner, Sie haben vorher schon die Hand gehoben als Nächstes und dann schauen wir da weiter, bitte.
Also ich kann mich grundsätzlich ganz vielem schon anschließen, was schon gesagt wurde. Ich möchte noch die Präsenz erhöhen, nämlich, dass wir gar nicht erst ab dem Volksschulalter von Problemen sprechen, sondern der durchschnittliche Erstkontakt mit internetfähigen Geräten ist bei 12 Monaten. Bei einem Alter von 12 Monaten. Das ist durchschnittlich, das heißt, Sie können sich vorstellen, wie prekär die Lage ist. Und die Eltern geben natürlich diesen Kindern diese Geräte in die Hand. Die Kultur des Entertainments beginnt da oder auch schon davor. Es werden ja Ultraschallbilder auch schon online geteilt. Dann gibt es diese Eltern, die Sharenting betreiben, die ihre Kinder online exponieren, beim Aufwachsen begleiten. Also das quasi öffentlich machen und die Kinder, eigentlich ist das eine Form der Kinderarbeit, also da gibt's ganz drastische Beispiele. Und die Eltern sind, glaube ich, ein zentraler Player in dem ganzen Spiel. Ich finde Ihre Idee sehr charmant, dass die Kinder gemeinsam mit den Eltern diesen Handyführerschein machen sollen. Ich weiß nicht, wie verbindlich man das machen kann, weil wir haben nämlich immer das eine Problem, dass in allen Studien immer wieder zum Vorschein kommt, dass nämlich die bildungsnahen Schichten da weniger Problem haben. Da haben wir eher eine kompetente Medienbegleitung in den Familien, eher jetzt im Durchschnitt gesehen. Und dass es aber die bildungsfernen Schichten da speziell schwer haben. Also die Eltern sind ja auch total überfordert mit diesen Entwicklungen, mit dieser rasanten technologischen Entwicklung. Gleichzeitig haben wir ganz viele gesellschaftliche Herausforderungen zurzeit. Und auf den Eltern, das muss man auch sagen, lastet ein großer Druck. Und viele kommen gar nicht mit, die schaffen das gar nicht. Die wollen vielleicht sogar das Kind aktiv begleiten bei ihrer Mediennutzung, kennen sich aber selber nicht gut aus. Also ich denke, das Problem liegt noch viel tiefer, als wir es jetzt da erst angeschnitten haben.
Frau Liebhauser, bitte.
Also zunächst würd ihr jetzt einmal so ein bisschen eine Schärfung in der Diskussion brauchen. Wir sprechen hier in erster Linie heute über Handyverbot in der Schule. Das ist schon ein sehr weites Thema. Ich glaube, wir sollten es jetzt einmal wirklich differenzieren. Das kristallisiert sich jetzt ja da auch heraus, dass es schon einen Unterschied macht, ob wir jetzt von der Handynutzung in der Primarstufe sprechen. Da sind wir uns, denke ich, jetzt alle einig, dass in der Volksschule weder die Schüler, Schülerinnen noch die Lehrerinnen das Handy für den Unterricht brauchen. Also da braucht man es eigentlich nicht. Ja, da kommt man recht gut ohne Handy aus für den Unterricht. Dass die Kinder zur Schule kommen, von der Schule wieder nach Hause kommen, da wird es Möglichkeiten geben, dass das auch ohne Handy passiert, beziehungsweise zumindest so, dass das Handy während des Unterrichts nicht eingeschalten ist, wenn es überhaupt mit ist. Und da möchte ich dann aber schon unterscheiden, dann die Mittelstufe, also die Sekundar 1 und 2 Stufe, da möchte ich an das auch anknüpfen, was die Nina auch schon gesagt hat, ja, der Gebrauch dieser digitalen Medien muss erlernt werden. Und was wir so sehen, es ist halt dann vor allem so in der Unterstufe, da sind die Kinder schon sehr viel in den Medien. Da wird viel gespielt, da entdecken sie die sozialen Medien. Und da sehe ich halt die Gefahr, deswegen finde ich das super, diesen Gedanken, dass man das Eltern und Kinder das gemeinsam machen. Das ist die Zeit, wo etliche Eltern den Zugang zu den Welten ihrer Kinder verlieren. Die Kinder tauchen in neue Welten ein, und da haben die Erwachsenen keine Ahnung, tun sich das zum Teil auch nicht mehr an, weil sie es nicht verstehen, vielleicht auch, weil sie es gar nicht so interessiert. Das ist dann auch eine Zeitfrage. Man ist froh, dass die Kinder Ruhe geben. Oder wenn man ja selber auch beschäftigt ist, man ist selber in seiner Bubble drinnen, die Kinder sind in ihrer Bubble, jeder schaut dann in sein Endgerät hinein. Aber das ist eine Zeit, vor allem in der Unterstufe, wenn ich das jetzt so vielleicht ein bisschen globaler sage, da ist wirklich die Gefahr da, dass die Eltern den Zugang zu den neuen Welten, zu den Lebenswelten ihrer Kinder verlieren. Und das ist echt eine gefährliche Entwicklung, die wir da haben.
Die Schülervertretung hat ja auch schon gefordert, eigentlich Kurse für die Eltern anzubieten, oder? Hat es eine Presseaussendung gegeben vor kurzem?
Ja, genau. Wir fordern jetzt, wir haben da eine Kampagne von der Schülerunion Kärnten am Laufen, und da ist eben die Medienkompetenz spielt ja immer eine wichtige Rolle, einfach weil es gerade ein Riesenthema ist. Und da vor allem ist es uns da immer wichtig, dass Lehrer und Eltern genauso aber wie Schülerinnen und Schüler eben so viel wie möglich lernen können. Und da bieten wir jetzt auch selber eben eine Art Workshop an für eben primär eben die Eltern. Aber immer natürlich ist da jeder herzlich eingeladen, der gern teilnehmen will. Aber weil das halt auch nicht vernachlässigt werden darf. Weil natürlich ist es wichtig, dass wir Schülerinnen und Schüler eben im Unterricht das ganze Thema durchgehen und da auch lernen, wie erkennt man Fake News und so weiter. Aber man darf eben da nicht auf die Eltern und auf die Lehrpersonen vergessen, die das ja dann den Kindern eigentlich beibringen sollten, dann außerhalb vom Schulalltag.
Kommen wir ganz kurz nochmal zu den Verboten, um das Thema dann abzuschließen. Herr Sänger, Sie haben ja gesagt, das ist schwierig durchzusetzen. Jetzt gibt es aber den Bildungsminister, der Ihnen vorschreibt, okay, man soll doch ein Verbot einführen. Dann gibt es aber jetzt auch Direktoren, die sagen, wir sind Schulautonomie, der kann uns gar nichts anschaffen. Lassen Sie sich was anschaffen vom Herrn Minister?
Es geht mir einmal in erster Linie um eine positive Besetzung des Wordings. Wir brauchen Vereinbarungen, und das beginnt in der Familie. Es muss in den Familien eine Vereinbarungskultur her, wie wir das Handy in der Familie schon nutzen wollen. Und wenn, das kann in einer Familie ganz anders ausschauen als in der anderen, aber es ist wichtig, dass der Diskurs dort beginnt. Und in der Schule setzt sich das auch fort. Wir brauchen natürlich die Spielregeln. Das ist so wie bei einem Sportspiel oder bei irgendeinem Fußballspiel, wo es auch ein klares Regelwerk gibt. Und das gibt's ja auch bei uns. Und so wie vorher gesagt wurde, wenn die Lehrkraft im Unterricht sagt, bitte nehmt die Geräte raus, wir machen jetzt etwas, das einen Arbeitsauftrag darstellt, und da brauchen wir das digitale Gerät, dann nutzen wir das diese Zeit, und dann packen wir es wieder ein und dann machen wir was anderes. Und es geht um diese Balance, die wir eigentlich brauchen und die abhanden gekommen ist. Und die Balance können wir nur durch einen gemeinsamen Diskurs herstellen. Und ich sage, es geht auch im Prinzip darum, wie können wir andere Dinge stärker attraktivieren, die jetzt ein bisschen aus dem Blick der Jugendlichen gekommen sind. Zum Beispiel in der Familie mache ich einmal am Wochenende mit den Kindern etwas komplett ohne Handy. Gehe in die Natur, passiert ja auch viel schon. Ja? Aber ich möchte auch die ganze Gesellschaft ermuntern, in diese Richtung stärker wieder eine fast Renaissance auch von nicht-digitalen Dingen in unseren Lebensumwelten zu setzen. Und dann ist natürlich ein attraktives Angebot, wenn man gemeinsam mit den Eltern irgendwie an den See geht, schwimmen geht, rudern geht oder was auch immer, vielleicht eine gute Alternative. Und dann muss das digitale Gerät auch nicht mehr im Blickpunkt sein. Und das Gleiche ist ja auch in der Schule. Das Beste ist ein attraktiver Unterricht. Und um den bemühen wir uns. Und ein attraktiver Unterricht, natürlich sehr ausgewogen mit allen Facetten, wo es einfach soziale Aspekte im Zwischenmenschlichen gibt, Arbeitsformen, eine Vielfalt und dann natürlich auch ein kluger Einsatz von digitalen Endgeräten zum Lernen. Da braucht man mehr Forschung noch. Da haben wir wenig Forschungsergebnisse und Evidenzen, wie das in den unterschiedlichen Fächern ausschaut. Wir müssen auch von der Beliebigkeit stärker zur Evidenzbasierung kommen. Und das ist ein zentraler Punkt. Und wichtig scheint mir auch noch zu sein, dass wir diesen Transfer eigentlich schaffen hin in diese neue Ausgewogenheit. Und da braucht man das Gespräch einfach. Und ohne Vernetzung und Zusammenarbeit geht das nicht.
Bei der Evidenz hat die Frau Roth-Ebner als Wissenschaftlerin schon die Hand gehoben. Bitte schön.
Nein, ich habe eigentlich schon davor die Hand gehoben, nämlich bei schönen Ausflügen in der Familie. Da habe ich jetzt kurz einmal mental die Position meiner Tochter eingenommen, die dann sagen würde, aber da verliere ich ja meine Snapchat-Flammen, wenn ich einen Tag lang offline bin. Ja? Also das heißt, die Medien, die sind ja darauf aus, also speziell die sozialen Medien sind ja darauf ausgerichtet, die Kinder so lang wie möglich bei diesen Geräten und Applikationen zu behalten. Und das, die arbeiten mit süchtig machenden Faktoren. Sowas wie Gratifikationen für langes Online-Sein, für Kommunikation gibt es Punkte, Flammen, was auch immer. Es gibt Währung im Computerspiel, wo man sich dann was Schönes davon kaufen kann. Also die Industrie ist da ziemlich gemein. Und ich meine, weil sie immer sagen, ja, Selbstverantwortung und dass man sich das selbst, dass man das selbst entwickelt, diese Sensibilität, ja, in der Oberstufe wahrscheinlich wirklich, dass das in diese Richtung geht, aber die Kleinsten und die jüngeren Jugendlichen, die haben diese Fähigkeit, die können das gar nicht haben, dagegen anzuhalten, gegen diese massive Industrie. Und das schaffen ja oft Erwachsene auch nicht.
Genau, dazu kommt ihr dann auch noch, wenn wir bei dem Familienausflug jetzt bleiben, die Jagd um das beste Posting von diesem Ausflug, der das dann auch noch online gehen muss.
Also, auf jeden Fall.
Deswegen früher mein Einwand, als ich gesagt habe, ein Umdenken muss stattfinden, das haben auch Sie schon erwähnt, Herr Direktor Sänger, ein Umdenken, ein gesellschaftliches Umdenken, wie gehen wir mit dem Handy um, wie schaffen wir eine sinnvolle Nutzung?
Bitte, Stefan Sandreser war der Nächste.
Ich glaube, das ist jetzt ganz zentral. Das Handyverbot birgt natürlich die Gefahr in sich, dass man sagt, das ist jetzt an die Verantwortung der Schule und das verbieten wir dort und dann ist das Problem gelöst. Das ist es nämlich überhaupt nicht. Die Schülerinnen und Schüler gehen aus der Schule raus und das Erste, was sie tun, wenn ein Handyverbot in der Schule herrscht, ist, und da haben sie ja völlig recht, mir ist übrigens das Tamagotchi eingefallen, das war so das erste süchtig machende
Kinderspielzeit.
Ja, schon sehr lange her. Aber es hat natürlich nach einem ähnlichen Muster funktioniert und dann geht natürlich geht's zu Haus los und wenn wir die Zeit 36,9 Stunden, die die Kinder und Jugendlichen wöchentlich am Handy verbringen, dann ist ja nur ein ganz, ganz geringer Teil davon in der Schule. Das heißt, das meiste passiert daheim. Und damit wir jetzt nicht in die Gefahr verfallen, zu sagen, dafür ist die Schule verantwortlich, das soll die Schule lösen oder da sind die Eltern verantwortlich, das sollen die lösen. Ich glaube, das Handyverbot, das habe ich bereits einleitend gesagt, ist der Beginn einer Diskussion, einer breiten, die wir führen müssen und wo wir uns alle verantwortlich fühlen müssen für die Kinder und Jugendlichen, weil die Entwicklungen einfach besorgniserregend sind. Und ja, die Erwachsenen zeigen es nicht nur bei Ausflügen auf Berggipfeln und wunderschönen Seen vor, dass das fast ohne Handy nicht geht und ohne Selfie und ohne Posting. Und ich räume schon ein, dass ich selber auch ein gutes Beispiel dafür bin. Aber auch dazu soll ja dieser Diskurs führen, einmal einfach darüber nachzudenken, was ist das eigene Tun? Wie verhalten wir uns eigentlich? Ja? Was passiert da gerade? Und diesen Diskurs und vor allem die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen von allen, von Lehrern, von Eltern, aber auch von der Politik, von der ganzen Gesellschaft insgesamt, auch von der kommerziellen Seite, wenn wir jetzt...
Gerade.
Ja,
das muss man diskutieren.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Handyanbieter sehe, der unter dem Titel Safe für die kleinsten Angebote bereits schafft, auch mit dem Ziel natürlich bereits Kunden zu lukrieren. Ich denke, eine aufgeschlossene Gesellschaft muss über all das einmal diskutieren und das muss die Folge sein von diesem diskutierten Handyverbot.
Frau Liebhauser, Sie haben das Nächste aufgezeigt.
Ja, wir sprechen davon etwas, das uns ja selbst auch Spaß macht. Also, wir müssen ja so ehrlich sein.
Das ist ja,
ich denke, das Es sind ja nur ganz wenige, die sich dem den Möglichkeiten des Handys oder der digitalen Endgeräte, um das jetzt ein bisschen weiterzumachen, entziehen, weil es ihnen nichts bringt. Wir sind ja drauf gekommen, wie viel da möglich ist, vom Fotografieren in jeder Situation, übers Bezahlen in jeder Situation, das gar nicht mehr so neu, aber doch noch neue ChatGPT oder was es da alles gibt, das sind ja sofort Informationen, die man generieren kann, zu denen man früher nicht gekommen ist oder wo man lange warten hat müssen, bis man zu dem entsprechenden Buch oder der Zeitschrift gekommen ist. Ja, also das sind ja auch ganz viele positive Sachen, die diese digitale Welt eröffnet und die wir durch die Endgeräte, das sind die Schlüssel zu den Endgeräten, ja, die wir da beschreiten können. Und trotzdem muss man dann als Erwachsener, denke ich mal, so vernünftig sein, um für sich selbst einmal zu hinterfragen, ist es notwendig, dass ich selbst so dass ich das selbst so viel konsumiere, wenn ich es tue, schaffe ich mir selbst handyfreie Zeiten und dann erst werde ich auch den Kindern gegenüber glaubwürdig werden. Weil wenn ich das selber nicht vormache, dann bin ich kein Vorbild. Und die Schule als phasenweise auch handyfreie Zone wäre schon eine coole Geschichte. Also wenn man das auch so, wenn man das so sieht, auf der einen Seite, wo man Platz schafft, um all diese coolen Sachen kennenzulernen und auch zu lernen, wie ich damit vernünftig umgehe. Auf der anderen Seite aber auch zu lernen, aha, es passiert mir eigentlich nichts, wenn wir es auch mal weg haben oder ausgeschaltet haben. Oder wenn wir eine Schulveranstaltung haben und soll sie auch mit Übernachtung sein, wo das Handy nicht mit ist, echt, ich überlebe das, na sowas.
Es gibt aber Studien dazu, die eben sagen oder belegen, dass genau eben diese handyfreie Zeit für Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, die schon so tief in dieser Handynutzung drinnen sind, mehr Stress bereitet als die Zeit mit dem Handy, weil sie einfach immer diese Angst verspüren, etwas zu versäumen, während sie dieses Zeit, Handy nicht haben. Also das heißt, Entzug. Wenn jetzt das Handy in der Schule weg ist, kann es passieren, dass ein Kind oder ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener auf seinen Arbeitsplatz seine Arbeit nicht konzentriert machen kann, weil es ständig daran denkt, was passiert jetzt gerade an meinem Handy?
Fear of missing out.
Yeah. Heute wurde ja auch eine weltweite Studie veröffentlicht, wo auch Österreich mit dabei war. 8000 Schülerinnen und Schüler wurden befragt. War heute im Ö1 Morgenjournal die Präsentation zwischen 14 und 17, also genau in ihrem Bereich. Und da wurde abgefragt eben, ob es ein Suchtverhalten gibt. Mhm. Und jeder 10. Jugendliche in Österreich sagt, mein Social-Media-Verhalten ist problematisch einzustufen. Mhm. Also es gibt offenbar auch eine Selbsteinsicht. Sie haben schon länger aufgezeigt, Frau Strugger. Es ist offenbar schon ein Problem auch, wenn man weiß, man ist auf allen möglichen Kanälen unterwegs. Es zieht dann rein, oder? Wenn man mal abdriftet. Ich nehme mich selbst nicht aus. Also wenn man am Abend auf der Couch ein bisschen herumsurft, dann ist eine Stunde schnell weg, wenn man ein paar Bilder wischt.
Auf jeden Fall. Und deshalb ist es ja eben so wichtig, dass wir eben in der Schule, obwohl ein Bruchteil der Zeit, wo wir am Handy sein, dass die in der Schule dann passiert, ist es so wichtig, dass wir darüber lernen und erlernen, wie man sinnvoll damit umgeht. Also fordern generell Schülervertreterinnen seit Jahren, Jahrzehnten schon politische Bildung und Medienkunde, was eben so leider noch nicht umgesetzt worden ist. Aber was eben jetzt noch so wichtig ist, ist, dass man trotzdem, die Schule sollte aufs Leben vorbereiten und vor allem in einer AHS, in einer allgemeinbildenden höheren Schule, die was da die Schülerinnen und Schüler dann breit aufstellen soll und die soll dann auch eben an großen Gürtel an Möglichkeiten bieten nach der Matura, wo wenn man ein großes Allgemeinwissen hat. Und vor allem da sollte man auch die Handynutzung lernen, wie man sie sinnvoll verwendet. Nicht nur da, aber eben auch, weil es ein riesengroßer Faktor in unserer zukünftigen Berufswelt sein wird, weil da das Handy nahezu nicht einmal mehr wegzudenken ist, weil die meisten Berufe, in die meisten Berufe kommt man gar nicht mehr ohne Handy. Ob es jetzt dann so ist, dass man da immer erreichbar sein muss für seinen Arbeitgeber, seine Arbeitgeberin, oder auch Forschungen machen muss oder die ganze Zeit da schauen muss, hey, was können wir machen, wie können wir unser Unternehmen verbessern und so weiter. Und da ist einfach das Handy ein großes Thema und das soll es eben dann auch in der Schule sein und da drüber eben aufgeklärt werden.
Aber es spricht sich ja wahrscheinlich niemand um diesen Umgang mit dem Handy aus, sondern eben gegen diesen Umgang, wenn man unter der Bank jetzt im Matheunterricht 10 Snapchat-Selfies macht. Das wird wahrscheinlich eher das Problem sein, oder?
Eben, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und wenn wir da Schülerinnen und Schüler, wenn die wir sensibilisieren und da auch, eben viele Schüler haben ja auch schon gesagt, sie wissen, dass ihr Handykonsum zu groß ist und das ist aber jetzt dann nur jeder 10. Schüler oder jede 10. Schülerin weiß es. Aber wenn man da im Endeffekt wirklich lernt, was es auch für Auswirkungen haben kann auf den Körper und auch auf die mentale Gesundheit vielleicht, dass dann da viele Schülerinnen und Schüler dann vielleicht auch einen anderen Blick auf die ganze Situation haben würden. Und den kriegt man dann eh nach und nach mit der Zeit, desto älter man wird. Aber wenn man da eben schon von klein auf anfängt und dann eben den Schülerinnen und Schülern sagt, was das für Problem sein kann, aber auch was für Möglichkeit das sein kann, dann sind da sicher viel mehr von den Befragten dann einsichtiger als nur jeder 10.
Aber wäre ein Verbot vielleicht nicht auch irgendein Selbstschutz, weil man weiß ja, seit es das Rauchverbot gibt an Schulen, in den Schulhöfen gibt es eigentlich kaum mehr Raucher bei den Schülerinnen und Schülern.
Ja, aber durch dieses Verbot drängt man ja irgendwie dieses Problem nur weg, statt dass man es wirklich anpackt, weil ein Verbot ist immer so ein großer Begriff und oft negativ behaftet und ich sehe das eben auch so, weil eben ein Verbot so viele Möglichkeiten nimmt in der Schule, die wir da aber eigentlich haben können und auch vor allem BMHS haben teilweise ja auch einen Fokus auf digitale Sachen.
Berufsbildende mittlere Schulen
und genau, höhere Schulen. Genau, berufsbildende mittlere, höhere Schulen. Und vor allem da nimmt man ja der Schule so viele Möglichkeiten und die Schülerinnen und Schüler gehen ja bewusst diesen Zweig, weil sie da vielleicht sich da einfuchsen wollen oder da mehr darüber lernen wollen. Und da ist ein Verbot, hat dann da auf gar keinen Fall irgendwie Platz dafür.
Die Frau Liebhauser hat sich zu Wort gemeldet.
Ich glaube, in der Oberstufe ist ja kein Verbot angedacht. Ja. Und in der Sekundar-1-Stufe, also so, und das fängt eben immer früher an, 10, 11, 9, manche noch früher, da ist halt die Gefahr, hineinzurutschen in diese Abhängigkeit so groß. Und wenn du dann einmal drinnen bist, dann wieder herauszukommen, das braucht schon zum Teil wirklich viel Hilfe. Manchmal reicht's nicht, dass einem andere dann sagen, lass das wieder. Die sind dann wirklich drinnen. Und da kommen Kinder, die sage jetzt wirklich bewusst Kinder, so bei den Jüngeren noch, die haben dann auf einmal Geräte in der Hand, mit denen sie die wirklich eine Gefahr für sie werden. Und ich denke jetzt an diese ganzen Cybermobbing-Geschichten. Das, was Kinder sich auch untereinander dann mit dem Handy antun. Also das hier restriktiver zu sein, gerade bei den jüngeren Kindern, finde ich gut. Aber natürlich ohne jetzt alles wegzunehmen, man muss ihnen parallel dazu auch beibringen, wie sie konstruktiv damit umgehen können. Aber grundsätzlich hier restriktiver zu sein bei den jüngeren Kindern, finde ich gut und wichtig.
Habe ich es vorher richtig gedeutet? Sie wollten was sagen, Frau Roth-Ebner?
Gerne, ja.
Weil das habe ich vor meinem Augenwinkel wahrgenommen.
Ja. Gerne, danke. Na, ich sehe diesen Konflikt nicht zwischen in der Schule handyfreie Zonen zu haben, handyfreie Zeiten zu haben und trotzdem etwas über digitale Mediennutzung lernen zu können. Also ich sehe das absolut vereinbar. Und also gerade Cybermobbing, der sinnvolle Umgang mit Technologien, gesundheitsschädliche Aspekte, aber auch die Chancen, die ja auch damit verbunden sind mit der digitalen Mediennutzung, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Sie haben ja schon einiges davon aufgezählt. Das findet zum Beispiel auch in der digitalen Grundbildung im Konzept einmal Berücksichtigung, wie wir jetzt anhand, also einer, zumindest eine Master-